Jetzt wollte ich das, was du ansprichst, wollte ich jetzt in meinem nächsten Kapitelchen noch ein bisschen besprechen. Welche Rolle bei diesem Theater der Fußball überhaupt spielt, wenn sich da doch das Wir der Deutschen feiert. Ja, der Fußball spielt dabei eine Rolle, eine ziemlich relative. Aber die spielt er dann auch. Es gibt bei solchen Fußball-Weltmeisterschaften, ich will mal mit dem Relativen anfangen, es gibt bei diesen Fußball-Weltmeisterschaften natürlich immer diese Massen von freischaffenden Fußballbeauftragten des deutschen Volkes. Kenner, bewaffnet mit Kicker und Sportbild. Immer auf dem Sprung, Jogi Löw und Philipp Lahm zu sagen, wo sie zu stehen haben. Die gibt's schon, sind diese Anweisungsgeber. Die coachen von früh bis spät. Kennen sich auch in Sachen aus, das können die mir nicht mal merken. Aber seien wir doch mal ehrlich, für die Fanmeile braucht es diese Fachkenntnis nicht. Da ist vollkommen hinreichend, da muss das Runde ins Eckige. Und nicht mal das muss man kennen. Wenn man nur sagt, wir holen uns das dicke Ding, ist man auch richtig dabei. Ja, da steht eben Einigkeit vor Inhalt. Auch beim Fußball. Die Einigkeit ist halt der ganze Inhalt. Aber es spielt schon eine ideologisch dienende Rolle, sag ich mal, dass im Fußball Mannschaften antreten. Dass im Fußball ein Messen der Körperkräfte aneinander stattfindet. Ja, manchmal spielt sogar ein Hinweis auf technisches Können und spieltaktische Intelligenz eine Rolle. Da will ich mal ein bisschen erläutern, welche Rolle es spielt. Wie gesagt, eine sehr relative. Wenn man sich nämlich reinzieht, was so Nationaltrainer, Nationalspieler übrigens auch, Ex-Nationalspieler sind die allerschlimmsten, Kommentatoren und so nationale Talkshow-Autoritäten, was die auf dem Spielfeld angeblich sehen, dann ist der Ball weg. Also da sagt zum Beispiel Argentiniens Trainer, was sieht der auf dem Spielfeld? Nein, nicht 11 Spieler, sondern 7 Tugenden. Der sagt, Demut, Opferbereitschaft, Arbeit, Einfachheit, geben vor nehmen, verzeihen vor fordern, für den anderen da sein. Das war Sabella. Ich glaube nicht, dass man damit eine Flanke hinkriegt, macht nichts. Endspiel. Man erinnere sich mal kurz, wenn man sich das angetan hat und den Ton mitgehört hat, an unseren Fußballkommentator. Der röchelte spätestens ab der Halbzeit immer nur noch, was für ein Kampf. Und der sah dauernd auch nur noch eins, Schweinsteiger. Wie der nach jedem Sturz wieder aufstand, weiterkämpfte bis zum nächsten Umfallen, wieder aufstand, weiterkämpfte bis zum nächsten Umfallen. Und als der Schweinsteiger sich hinterher zeigen durfte, war eindeutig, war für den seine Kriegsverletzung das Wichtigste am ganzen Spiel. Ein Bild von Tugend. Das bleibt da von dem ganzen Fußballspiel. Und man kann richtig mal greifen, was für ein Mist Tugend ist. Es ist die Veredelung, die ideologische Veredelung von Notfällen, von Schadensfällen zu Leistung. Je härter der Notfall, desto mehr Ehre verdient. Da wird der Inbegriff von Tugend mal richtig ausgeplaudert. Rücksichtslos gegen sich und seine Interessen sein. Bis zum Umfallen. Wo kommt das wohl her? Wer findet das toll? Welche Trottel dürfen da einen Moment lang mal nicht den inneren Schweinehund in sich entdecken, den sie jeden Morgen treten müssen beim Aufstehen, sondern mal den Schweini in sich entdecken, weil auch sie oft hinfallen im Leben? Ja, die Rolle spielt da der Fußball. Der deutsche Coach, dieser Jogi Löw, der hat auch nicht Grätschen und Pässe gelobt. Der hat behauptet, da habe es einen Sieg von Teamgeist und Willensstärke gegeben. Und man merkt richtig, wie der Mann drauf aus ist, diese Tugend vom Fußballspiel abzulösen und als was Allgemeines dem Publikum zu unterbreiten. Teamgeist und Willensstärke. Prompt muss ich am nächsten Tag im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeinen lesen, die deutschen Industriebosse hätten sowas auch gerne bei sich. Teamgeist und Willensstärke. Was sie nicht dazu gesagt haben, ist, dass sie das nicht bloß 120 Minuten haben wollen, sondern jeden Tag im Schichtbetrieb. Und dass sie das natürlich auch nicht bezahlen möchten mit diesem Minutenlohn von Schweinsteiger. Aber auch die Bild-Zeitung setzt nochmal nach und lässt Größen unseres Landes zu Wort kommen, was wir aus diesem Spiel lernen können. Und die Trumpf-Chefin, ich glaube, die macht nicht Strümpfe, die lässt Strümpfe machen, Nicola Leibinger-Kamüller, sagt, wir brauchen Teamgeist und jeder muss das große Ganze im Blick behalten, wenn wir gegen unsere Wettbewerber aus aller Welt gewinnen wollen. Ja, der wünsche ich den Beißer aus Uruguay ins Team. Da wird wirklich nur kurz der Ball berührt und dann geht's ab zu einem verlogenen Bild davon, worauf angeblich Deutschlands Macht und Reichtum beruht. Nämlich auf der Tugend des deutschen Menschenschlags. Und es ist schon schlimm, das deutsche Volk, das zeigt diesem verlogenen Bild von sich nicht den Vogel. Das sagt nicht, ach, ihr redet ja edel über meinen trostlosen Gesetzesgehorsam. Ihr redet ja interessant über mein dauerndes Aushalten müssen von Arbeitsanforderungen. Ach, so was Edles ist es, wenn ich immer mit zu wenig Geld und zu wenig Zeit auskomme. Ihr habt sie ja nicht alle. Nein, die genießen das, die fühlen sich davon gebauchpinselt. Dass auch sie als Verkörperung derselben Tugenden angesprochen sind, die diese Fußballmillionäre da angeblich an den Tag legen. Ja, die Logik, die da der Fußball spielt, ist, wo ein Menschenschlag aus einer solchen Tugend besteht, wie die deutsche Mannschaft, da verdient man dann auch den Sieg gegen die anderen Volksgeister. Die Bild hat getitelt am Tag danach, was für ein Kampf, was für ein Sieg. Und die FAZ, die hat sich darüber gefreut, dass in die Weltsprachen jetzt das deutsche Wort Mannschaft eingedrungen ist. Wörtliches Zitat, wieder keine Satire. Selbst im englischsprachigen Raum ist The Mannschaft auf dem besten Weg, sich in eine Reihe mit Zeitgeist oder Blitzkrieg einzufügen. Das ist die nächste Moral, wofür das Spiel steht, wofür das Mannschaftsspiel steht. Die dann natürlich sofort für ganz andere Felder der Konkurrenz ausgegeben wird. Erstens, wer berechnungs- und besinnungslos zusammensteht in der Konkurrenz, der verdient dann auch Sieg. Zweitens, genau so ein Menschenschlag sind wir, die Deutschen. Und drittens, also verdienen wir auch den Respekt der anderen Volksgeister. Nochmal die Frage. Was hat das denn noch mit dieser sogenannten schönsten Nebensache, dem Spiel mit dem Ball, zu tun? Ja, das hat damit was zu tun. Oder das Ballspiel steht dafür was. Im Fußballspiel, in diesem körperlichen Kräftemessen, in dem es erstmal wirklich um nichts anderes geht, als eben besser zu sein als die andere Mannschaft. Im Fußballspiel darf sich der deutsche Mensch wirklich mal einbilden und genießen, etwas, was im Alltag so wirklich nicht zu haben ist. Da darf er sich wirklich mal einbilden, dass diese Tugend überhaupt das herrschende Gesetz des Geschehens ist. Dass die Tugend des selbstlosen Einsatzes und dieses Gemeinnutz, Mannschaftsgeist geht vor Eigennutz, dass das herrscht, dass es sich darum dreht auf der Welt. Und dass, wenn das gegeben ist, wenn diese Tugenden zusammenkommen, der bedingungslose Einsatz bis zum Umfallen und der Gemeinschaftsgeist, der jeden Eigensinn hinten anstellt. Gemerkt, ja, also Mesut Özil gibt nicht bloß Bälle ab. Der Kommentator sagt dazu immer, er gibt die Bälle selbstlos ab. Ja, wenn das zustande kommt, dann, das ist das, was er da genießen kann, dann herrscht auch eine gewisse Gerechtigkeit, die zum Erfolg führt. Und da ist es so bestellt mit diesem im Spiel mal das wirkliche Herrschen der Tugend genießen. Da ist es so im Verhältnis zum Alltagsleben bestellt. Leute, die ein Alltagsleben bestreiten, in dem sie nie aus dem Konkurrenzkampf ums Geld entlassen werden, in dem sie nie aus dem Konkurrenzkampf um den Arbeitsplatz rauskommen, auch nicht als Arbeitsloser. Ja, das sind Leute, die brauchen von diesen Tugenden sau viel. Immer alles auszuhalten, immer weiter sich bewähren zu wollen. Aber im Alltag ist eins nicht zu haben. Die Vorstellung, dass diese Tugend wirklich herrscht. Brauchen tut man sie. Aber dass die das regelnde Gesetz des Geschehens ist, das ist im Alltag echt nicht zu haben. Da weiß man schon, da herrscht nicht die Tugend, sondern da herrschen Vorgesetzte und Bürokraten im Hartz-IV-Amt und die sagen einem, wo es lang geht. Und schon gar nicht ist im Alltag zu haben, dass wenn man sich nur tugendhaft bewegt, einem der Sieg ins Haus steht, um der Gerechtigkeit willen. Jetzt bin ich eigentlich durch mit dem Fußballzeug und will noch schnell zwei zu diesem Fußballnationalismus gehörende Fortsetzungen kurz ansprechen, die unerwünscht sind, aber saukonsequent sind und zu Erziehungsfällen werden. Die erste Fortsetzung, gerade wenn es um Nationalmeisterschaften geht, ist Fremdenhass. Das ist sowas von auf der Hand liegend, dass sowas zustande kommt. Wenn das der Gedanke ist, wenn wir doch so sind, dass das Recht auf Sieg uns zusteht, dann können wir Gegner eigentlich nicht ertragen. Und schon gar nicht können wir aushalten, dass uns fremde Völker Niederlagen zufügen. Das liegt auf der Hand, dieser Fortgang zum Fremdenhass. Und dass dieser gehässige Fortgang dazugehört, das weiß übrigens keiner so gut wie die professionellen Volksbetreuer. Denen ist es sowas von klar, dass die seit ewig, sagen wir mal seit Bundespräsident Heuss 1954 eine Predigt nach der anderen loslassen, wenn Weltmeisterschaften sind. Die Predigt zum Beispiel, dass zur deutschen Tugend auch die Sporttugend der Fairness dazugehört. Und zweitens, zu den deutschen Tugenden bekanntlich auch die Tapferkeit zählt, Niederlagen wegzustecken. Das sind bemerkenswerte Ansprachen, weil die den Grund des Fremdenhasses, den Nationalismus, nicht eine Sekunde lang kritisieren, sondern weil sie ihn positiv ansprechen. Aus nationalem Denken heraus soll der Mensch dann auch noch die Tugend des ein bisschen sich Zurückhaltens den Fremden gegenüber an den Tag legen. Die anderen Völker auch respektieren. 2006, als dieses Sommermärchen in Deutschland war, es war sehr merkwürdig, die Berichterstattung. Die Medien haben überhaupt nicht mehr aufgehört, sich begeistert über das deutsche Volk zu äußern. Das deutsche Volk, stellt euch vor, war voller Stolz auf unser Land und hat den vielen Fremden, die hier waren, den Weg zum Bahnhof gezeigt. Und übrigens darauf hingewiesen, wie sauber alles ist. Und hat die nicht totgeschlagen. Das war doch mal schön. Übrigens, solche Erziehungsmaßnahmen finden statt. Die Oberen wissen, wie Nationalismus, auch wenn er als Feiernationalismus unterwegs ist, geht und wohin der ziemlich konsequent führt, und verlassen sich deswegen auch gar nicht auf die Erziehungsmaßnahmen. Bei diesen ach so fröhlichen Feiern von Weltmeisterschaften wird regelmäßig die gesamte deutsche Polizei mobilisiert. Der zweite Erziehungsfall, das ist der Rassismus. Es ist ja bekannt, dass es immer die Fans gibt, die kaum tritt ein Schwarzer auf den Platz mit der Banane wedeln. Ja, was ist da der Gedanke bei den Leuten? Der folgt wieder sehr konsequent aus dem, was ich versucht habe darzustellen. Wenn doch dieses Kampfbereitschaft und Sieg, wenn das doch den deutschen Menschenschlag ausmacht, was haben denn dann Türken und Neger in unserer Mannschaft zu suchen? Und es ist wieder so, dass dieser rassistische Fortgang, zu dem Scheiß dazugehört, das weiß wieder keiner so gut wie die professionellen Volksfreunde und Volksbetreuer. Ist euch das aufgefallen? Zur Einstimmung in die Weltmeisterschaft gab es deswegen jeden Abend diese Mario Boateng T-Shirt Wechsel dich Dinger da. Diese Spots. Das war richtig eine Nationalerziehungsmaßnahme. Da wurde der Fußballnationalismus der Deutschen zu einem Stück Clipschule in Sachen, wie muss ein deutsches Volk heute sein, hergenommen. Und die Botschaft war die, wer was leistet für uns Mannschaft, ja, die Sorte Migranten, die leisten wir uns dann auch. Und das ist dann eben deutscher Nationalismus auf dem jetzt verlangten imperialistischen Niveau des Merkel-Staates, der nun mal so funktioniert, dass man sich aus aller Herren Länder, wenn es denn dafür Bedarf gibt, die Leute zusammenpickt, die man ausnutzt. Damit komme ich so langsam zu meinem nächsten Kapitelchen. Eigentlich bin ich schon dabei. Fußball ist in Deutschland wirklich Volkssport. Aber dieser Volkssport ist eine einzige Inszenierung der politischen Elite. Orgien davon, politische Inszenierung der Elite, gibt es immer bei solchen Weltmeisterschaften. Warum postet denn Angela Merkel mit Polly ein Selfie? Warum trägt sie denn zum Endspiel nicht nur diese berühmt-berüchtigte schwarz-rot-goldene Schlandkette, sondern diesmal auch noch eine Fußballhandtasche in schwarz-rot-gold? Das war ein Fangeschenk und sogar der Bild-Zeitung ist aufgefallen, dass das noch hässlicher war als Dellings Krawatte. Übrigens war die Bild-Zeitung da nicht kritisch, sondern begeistert. Das war ein Beweis für große Volksverbundenheit von unserer Kanzlerin, selbst in den Untiefen des deutschen Geschmacks. Warum machen die das? Warum verbeugt sich eine Kanzlerin und verbeugt sich ein Bundespräsident wörtlich voll Dankbarkeit, nicht nur vor der Mannschaft, sondern auch vor dem begeisterten Fanvolk? Die vergessen übrigens dabei keine Sekunde, dass sie es sind, die diesen Pöbel regieren. Ja, warum ist es so? Das sagen die ja fast selber. Da brauche ich gar nicht groß was zu analysieren. Weil genau dieser im Weltmeistertaumel gefeierte Wille zum Mitmachen am deutschen Volk, der höher stehen soll für dieses Volk als alles, was es dauernd in diesem Volk erfahren muss. Das ist für Deutschland als Staat und Wirtschaft einfach unbezahlbar. So gesehen kann man auf der einen Seite sagen, das ist Heuchelei, was die machen. Das ist natürlich Heuchelei, wenn sich die hohen Damen und Herren und Ausnutzer des deutschen Volkspatriotismus da gemein machen mit Otto Normaldödel und Ingrid Mustermann. Es ist schon Heuchelei, so zu tun, als sei man dasselbe, ja sogar sich vor dem verbeugen. Aber andererseits, die schätzen die wirklich. Die schätzen den Patriotismus von diesen Leuten wirklich. Die haben da was zum Danke sagen. Und deswegen ist die Förderung, natürlich auch die Lenkung, die Förderung dieses am Fußball sich austobenden Volkspatriotismus der Politik auch richtig politischen und finanziellen Aufwand wert. Staatliche Förderung muss da auch sein. Das wissen nämlich die hohen Herren und Damen vom Volk auch, dass bei den normalen Leuten, dass die so Gold in Deutschland leben, dass schon der Vereinsbeitrag beim regionalen Fußballclub so eine Sache ist, das zu finanzieren. Und dann eine flächendeckende Fußball-Dauerveranstaltung mit Ligen auf allen Ebenen, mit Weltmeistermannschaften und Weltmeisterschaften, ja, da muss der Staat ran und sowas finanzieren. Das Geld kriegt er ja auch. Das wirft ihm sein patriotisches Volk dann schon ab. Natürlich nicht durchs Feiern, sondern durch seine Arbeit im normalen, rentablen Betrieb. Gelenkt, das ist die andere Seite von diesem Fußball, ist eine einzige Inszenierung der politischen Elite. Muss das Zeug aber auch werden von denen. Wie überhaupt der Nationalismus immer gesagt kriegen muss, wozu er gerade heute wir sagen soll. Und zwar übrigens nicht nur, weil es die von mir da erwähnten zwei Entgleisungen dauernd gibt. Die Politik muss da was lenken, weil sie begeistert an eine zweite Funktion von diesem Theater denkt. Die denkt nämlich ernstlich bei solchen Sportveranstaltungen immer an das sogenannte Bild Deutschlands in der Welt. Das ist die zweite Funktion, die die Elite am Nationalfußball und an solchen weltöffentlichen Demonstrationen des Fußballnationalismus des deutschen Volkes schätzt, aber auch lenken muss. Da wollen Staatenlenker wirklich auch noch auf diesem Feld ihre Nation durchsetzen. In der Konkurrenz um das gute Bild, um die Ehre der Nation unter den Nationen. Da geht es dann tatsächlich mal nicht um den Vergleich von Währungen oder Wachstumsraten. Das Militär spielt da ehrlich gesagt auch mal keine Rolle. Höchstens mal als Schmuck zum Empfangen von Mannschaften oder so. Es geht wirklich darum kümmern die sich ernstlich, andere Staatsführungen und andere Völker damit zu beeindrucken, was man ausweislich der Mannschaften und ausweislich des feiernden Volks für ein wahnsinnig properes und einiges Volk hat. Für so eine Demo in der Welt muss sich das Volk dann allerdings auch richtig benehmen. Und deswegen muss es auch gelenkt werden. Da soll es ja durchaus von sich als Volk begeistert sein. Da darf es auch von sich als Volk geradezu besoffen sein. Aber es soll auch gleichzeitig immer noch dieses von oben verlangte Maß an Völkerfreundschaft zu den anderen vorspielen. Und das auch noch dosiert, je nach, wie die oben die gegnerische Nation einschätzen. Das muss die Elite einem Volk wirklich vorsagen. Dass Argentinier Respekt verdienen, kann sogar die deutsche Mannschaft einen kleinen Fehler mit dem Gaucho-Tanz machen. Bei Putin und seinen Russen ist das ein bisschen anders. Da muss man nicht unbedingt Respekt zeigen. Da kriegt man dann frühzeitig gesteckt, da ist 2018 Weltmeisterschaft und wisst ihr was? Stellt euch vor, der Putin will diese Fußball-Weltmeisterschaft für nichts anderes als für das Renommee Russlands. Woher wissen die das bloß? Für all diesen Scheiß geben sich in freier Selbstbestimmung die deutschen Fans her. Und da komme ich zu meinem Fazit. Deswegen stand auf der Einladung, das ist ein Eigentor. Für was sie sich da hergeben, das können die schon merken, wenn sie wollen. An ihrer Bildzeitung zum Beispiel. Ich lese mal noch was aus den Ratschlägen für die Zeit danach vor. Erklären Sie dem Nachwuchs das Leben. Auch so eine Art, wie man die einreißende Sinnlosigkeit ohne Weltmeisterschaft wieder mit Sinn füllt. Und jetzt kommt's knüppelart. Erklären Sie dem Nachwuchs das Leben. Das Ende der Weltmeisterschaft ist ein prima Lehrstück in Sachen Leben. Nach Sonne kommt Regen oder das Leben geht weiter. Ihr Kind lernt jetzt, dass diese blöden Sprüche leider wahr sind. Aber ein kleiner Schrein im Kinderzimmer rettet ein bisschen Weltmeisterschaftsglanz in die schnöde Routine. Fehlte nur noch der Spruch, im Leben geht mancher Schuss daneben. Es ist richtig methodisch hingesagt. Nehmt die Begeisterung für euer großes Ganzes, die ihr gestern am Fußball genossen habt, in das schnöde Leben mit und haltet da alles aus und durch, was so den Alltag in Deutschland ausmacht. Der Chef der FAZ, Berthold Kohler, schreibt am Tag danach einen Leitartikel und wirft die Frage auf, wofür aber steht 2014? Vorher hat er gesagt, wofür 1954 und 74 und 90 steht und so, alles steht für was. 1954 stand schon, wir sind wieder wer und so, aber jetzt, wofür aber steht 2014? Wohl noch am ehesten für ein gereiftes und bei aller Lust an der Nörgelei mit sich zufriedenes Deutschland. Auf dem Fußballplatz wie in der Politik. Die Wiedervereinigung brachte nicht sofort und überall blühende Landschaften hervor. Doch ist die deutsche Einheit trotz mancher Härten und Rückschläge zu einem Erfolg geworden, von dem es in der Welt heißt, so etwas könnten eben nur die Deutschen stemmen. Politisch wie finanziell. Ähnliches wird über Deutschland gesagt, wenn es darum geht, wer dem ins Straucheln gekommenen europäischen Einigungsprozess wieder Kraft und Richtung geben soll. Die Bundeskanzlerin ist auf diesem Feld zu einer politischen Spielmacherin geworden. Das nennt man Wortspiel. Ohne dass das ihr selbst oder ihrem Land zu Kopf gestiegen wäre. Soweit ist Bertram Kohler zufrieden. Und dann setzt er aber doch ein bisschen anders fort. Zuerst noch fröhlich. Deutschland setzt seine Stärken maßvoll ein. Bei der Verfolgung seiner Ziele wie bei der Wahrung seiner Interessen. Sorgen, dass Berlin den Rest Europas überrollen wollte, wie die deutsche Mannschaft das Team Brasiliens, muss sich keiner machen. Vielen Deutschen geht das politische, finanzielle und erst recht das militärische Engagement im Ausland schon jetzt zu weit. Manchem würde zum Flagge zeigen, völlig die internationalen Fußballturniere reichen. Deutschlands Selbstbewusstsein und Selbstverständnis aber hängen nicht davon ab, wie solche Wettbewerbe ausgehen. Eine abermalige Niederlage im Endspiel wäre keine nationale Katastrophe gewesen. Habt ihr es gemerkt? Einerseits macht er auch daraus noch ein Werbeargument für Deutschland, dass es gerade nicht den Rest Europas überrollt. Und ein bisschen lässt er auch noch für Deutschland sprechen, dass es in Deutschland Menschen gibt, die ein bisschen Angst und Bedenken beim weltpolitischen Flagge zeigen gibt. Aber andererseits hört man richtig raus, dass ihm dieses feige Volk voll auf den Sack geht. Ein Volk, das nur beim Fußball mal richtig Flagge zeigen will. Da donnert er, von solchen Wettbewerben hängt Deutschland doch nicht ab. Siege braucht es auf anderen Feldern. Und da bin ich mir übrigens sicher bei dem Knaben, dass der so denkt. Neulich nämlich, als dieser Skandal in Deutschland gemeldet wurde, es soll, man stelle sich vor, in Deutschland Deutsche geben, die neigen zu so etwas wie Äquidistanz, also gleichen Abstand halten, gegenüber USA und Russland. Da hat der Mann auch vom Leder gezogen. Und zwar so: Unter dem Regime des ohne uns, voll gelogen, das war NATO-Zeit. Unter dem Regime des ohne uns, das bis zur deutschen Wiedervereinigung herrschte, lebte und schlief es sich ganz gut. Es war der Kalte Krieg, mit jedem Tag konnte Weltkrieg sein. Das teilsouveräne Westdeutschland konnte sich voll und ganz der Mehrung seines Wohlstands widmen und seinen außenpolitischen Idealismus mit einer Erhöhung des Entwicklungshilfeetats befriedigen. Wer glaubt, Deutschland könne heute durch Grenzgängertum zwischen den Welten auf dritten Wegen zurück in jene paradiesischen Zeiten gelangen, in denen es weitgehend aus der Weltpolitik ausgeklammert war, irrt. Theoretisch gäbe es auch zur Westbindung eine Alternative. Doch die hieße Unsicherheit, Instabilität und, das müsste die Deutschen am meisten schrecken, ständige Unruhe. Ja, da ist das deutsche Volk mal dumm genug, mit sich und seinem Land ja bis zur Besinnungslosigkeit zufrieden zu sein, und schon geißelt so ein Arschloch dieses Volk als feige, faule Selbstzufriedenheit. Und zwar deswegen, weil er weiß, was im Alltag dieses Land mit seinem Volk alles vorhat. Das war das unlustige Ende zum Thema.